Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindermedizin und Kindergesundheit mit Dr. Nicola Klün. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele Podcast und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du das erste Mal bei einer Folge vom Kinderleib und Seele Podcast dabei bist, sag ich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mich gefunden hast und ja, vielleicht erzähle ich einfach kurz was zu mir. Ich heiße Dr. Nicola Klün. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und aktuell bin ich zu Hause, weil ich in Elternzeit bin, mit meinem kleinen Sohn, der 8 Monate alt ist und gerade schläft und mich diesen Podcast aufnehmen lässt. Letztes Jahr um die Zeit war ich schwanger und war mit einem großen Thema konfrontiert, was viele von euch kennen. Und zwar rückte der Geburtstermin immer näher und näher und ich habe gemerkt, dass meine Sorgen oder meine Ängste vor der Geburt auch immer größer geworden sind und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben, wie ich mich gut auf die Geburt vorbereiten kann, mal abgesehen von dem Geburtsvorbereitungskurs. Du kennst es sicher auch, viele im Umkreis, Bekanntenkreis kommen ganz ungefragt, wenn man schwanger ist, auf einen zu und erzählen zum Teil vom schönsten Tag ihres Lebens, aber zum Teil auch von traumatischen Geburten, von großen Schmerzen. Und mir wurde immer wieder gesagt, besonders beim ersten Kind ist es schlimm. Und noch dazu kam bei mir, dass ich viele Geburten erlebt habe, die nicht nur schön waren. Das liegt daran, dass man, wenn man als Kinderärztin im Krankenhaus arbeitet, nur zu den Geburten gerufen wird, die nicht ganz so gut laufen und man dann diese Geburten begleitet, weil man Sorge hat, dass das Kind eine stressige Geburt auch nicht gut verträgt und danach sofort kindermedizinische Unterstützung bedarf. Und deswegen war mein Bild von der Geburt ziemlich negativ, weil ich ja viele Geburten begleitet habe, die Komplikationen hatten. Und da habe ich dann nach Möglichkeiten gesucht, diese alten Bilder aus dem Krankenhaus, aber auch die Erzählungen aus dem Bekanntenkreis in meine Vorbereitungen für die Geburt so wenig wie möglich einfließen zu lassen, sondern mich auch ein bisschen auf diesen Tag zu freuen. Als allererstes bin ich dann auf die Methode des Hypnobirthing gestoßen und habe da ein Buch dazu gelesen und hatte aber so ein bisschen Bedenken, ob das für mich gut funktioniert. Und wie der Zufall dann so will, hat mir eine gute Freundin von Christine Grafs Arbeit erzählt und von der Geburt in Hypnose und hat mir vor allem erzählt, dass Christine Graf mit ihrer Methode die friedliche Geburt den Frauen hilft, sich auch auf Geburten im Krankenhaus vorzubereiten. Und das war ein Punkt, der mir beim Hypnobirthing gefehlt hat. Also ich fand, das Hypnobirthing hat so eine gewisse Aversion gegen medizinische Unterstützung mit hervorgerufen. Und für mich war aber ganz klar, dass ich meinen Sohn im Krankenhaus bekommen möchte, weil das für mich einen Ort der Sicherheit tatsächlich darstellt. Und ich auch aufgrund der Erlebnisse, die ich hatte, das Gefühl gebraucht habe, dass alle Maßnahmen, die getroffen werden müssten, nach so einer Geburt getroffen werden können. Und auch, dass ich nicht von meinem Sohn getrennt werde, falls irgendwas nicht gut läuft. Christine Graf hat also in ihrer Methode die friedliche Geburt, die Geburt im Krankenhaus mit eingeschlossen und bereitet sie sogar explizit vor. Und das hat mir besonders gut gefallen an dieser Methode. Und deswegen habe ich mich auf die Geburt meines Sohnes mit Christine Grafs Methode vorbereitet und habe das Bedürfnis, dass ich sie euch nicht vorenthalte, sondern dass auch ihr, falls ihr gerade schwanger seid und Angst habt von der Geburt, wisst, was es für Möglichkeiten gibt. Christine Graf arbeitet eben mit Hypnose. Wir wissen aus der Medizin, weniger bis jetzt aus der Geburtshilfe, aber auch aus anderen medizinischen Bereichen, dass ein tiefenentspannter Zustand, ein hypnotischer Zustand also nicht mit Schmerzen gut vereinbar ist und dass sich das so ein bisschen ausschließt. Und so ist die Idee, dass wenn man in der Schwangerschaft lernt, in diesen tiefenentspannten Zustand zu kommen, auch in der Geburt so einen gewissen Vorteil hat, weil man eben mental sich gut darauf vorbereitet hat. Wir kennen diese Methoden auch aus dem Krankenhaus und auch aus der Zahnmedizin, wo viel mit Hypnose gearbeitet wird. Und Christine Graf hat eben eine spezielle Methode entwickelt, dich in einen guten mentalen Zustand zu bringen, um dein Kind so friedlich wie möglich zu gebären. Ja, und deswegen habe ich sie zu mir in den Podcast eingeladen und wir besprechen ein bisschen ihre Methode und auch die aktuelle Situation für alle Schwangeren, die sich jetzt auch mit dem Coronavirus zusätzlich noch auseinandersetzen können. Da kann ich dir empfehlen, dass du mal bei Christine Graf auf ihrer Seite vorbeischaust. Sie bietet da auch jeden Tag eine Meditation am Morgen an und hat extra Podcast-Folgen aufgenommen, die sich mit Geburt in Corona-Zeiten beschäftigen und wie ich finde, sehr positive und sehr unterstützende Folgen. Wie immer freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge kommentierst, mir Nachrichten schreibst und mir ein Feedback gibst, ob dir sowas gefallen hat, was du mehr von mir hören willst, welche Themen dir wichtig sind. Und gerne kannst du mir auch bei Instagram schreiben. Bei Instagram haben wir die letzten Wochen, waren wir ziemlich medizinisch unterwegs, haben viel über Impfungen gesprochen, über Impfmythen. Ja, und jetzt habe ich auch für mich persönlich mal wieder ein Thema gebraucht, was ich ein bisschen schöner finde. Und so wichtig das Impfen auch ist, jetzt geht es erstmal hier um Geburt in Hypnose und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Christine Graf von Die friedliche Geburt. So, hallo liebe Christine, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich bin mir ganz sicher, viele kennen dich schon. Wir kennen uns auch schon länger. Ich war schon zweimal bei dir im Podcast zu Gast und ich habe mich auch auf die Geburt meines Sohnes mit deiner Methode vorbereitet. Aber es gibt vielleicht ein paar, die dich noch nicht kennen und deswegen würde ich dich bitten, könntest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Da freue ich mich wirklich sehr. Und mein Name ist Christine. Ich habe 3 Kinder geboren und ich hatte 2 sehr traumatische Geburtserfahrungen, die sehr schmerzvoll waren und habe dann auf Grundlage von Hypnobirthing eine eigene Methode entwickelt, weil ich tatsächlich schon sehr, sehr lange, auch zum damaligen Zeitpunkt schon Mentaltrainerin war und dachte, das geht doch viel einfacher und warum soll ich das so kompliziert machen? Und habe dann tatsächlich eine schmerzfreie 3. Geburt erlebt und der Unterschied war für mich so unglaublich groß, dass ich dachte, ich muss das unbedingt weitergeben und das mache ich eben jetzt seit über 4 Jahren, dass ich das so in die Welt hinaustrage und habe auch schon sehr, sehr viele Frauen begleiten dürfen.
Ja, unter anderem auch mich, Gott sei Dank. Und die ersten beiden Geburten, von denen du jetzt erzählt hast, die waren also ganz anders als die letzte, mit der du dich mental im Training vorbereitet hast. Wie hast du dich denn auf die ersten beiden Geburten vorbereitet?
Ganz klassisch eigentlich. Also ich habe bei meiner ersten Geburt einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich war auch noch recht jung. Ich war gerade 26 geworden und habe da den Hebammen total vertraut. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil die Hebamme gleich zu Beginn sagte, machen wir uns nichts vor, Geburt tut weh und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Und das macht natürlich ganz viele Türen oder eine entscheidende Tür einfach von vornherein zu, beziehungsweise öffnet die Tür hin zu Schmerz und Qual eigentlich, weil man sagt, okay, es wird definitiv furchtbar und ich kann jetzt eben gucken, wie ich es einigermaßen hinkriege, dass es nicht die absolute Hölle wird, so ungefähr. Und ich habe mich dann sehr äußerlich vorbereitet, indem ich gesagt habe, okay, ich sollte vieles Becken kreisen, mich viel bewegen, viel tönen und so weiter oder einen schönen Duft dabei haben. Das hatte ich alles, schöne Musik dabei haben. Ich habe auch im Geburtshaus geboren, was eigentlich sehr, sehr schön war. Also die äußeren Umstände haben total gepasst. Aber ich wusste halt gar nicht, was ich innerlich machen soll. Also es war so ein, da hieß es eben auch, ja, Entspannung ist gut und so. Aber ich dachte halt, ja, ich locker dann meinen Körper und entspanne mein Becken, indem ich es viel bewege, aber das ist nicht die Entspannung, die dann wirklich hilfreich ist. Das habe ich dann bei meiner 3. Geburt festgestellt.
Und bei der 3. ist es dann ganz anders abgelaufen, als du dich dann mit mentalem Training oder mit deiner Methode quasi schon darauf vorbereitet hast.
Ja, absolut ganz anders. Also da kommt man eben wirklich in einen so tiefen, entspannten Zustand, dass, oder bei mir war es so, dass ich in einen so tiefen, entspannten Zustand kam, dass ich keinen Schmerzempfinden hatte. Ich hatte nur ein Empfinden von sehr, sehr starkem existenziellem Druck und Dehnung, aber das war für mich alles sehr gut machbar. Also es ist immer ein existenzielles Erlebnis, eine Geburt, das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber in diesem heruntergefahrenen Zustand sozusagen, in so einem hypnotischen Trance-Zustand, kann das eben sehr positiv aufs Schmerzzentrum wirken, indem es eben den Schmerz tatsächlich ausschaltet. Ist aber nicht bei allen Frauen so, die in diesen Zustand gehen. Also man hat, wenn man tief in Hypnose ist, 3 mögliche Reaktionen sozusagen. Entweder, dass man keinen Schmerz empfindet oder dass der Schmerz reduziert ist. Das beschreiben viele, oder dass es einen Schmerz gibt, der auch sehr stark ist, aber dass man das Gefühl hat, ich bin nicht so richtig identifiziert mit dem Schmerz. Das ist so, als wäre der mir egal oder der hat nichts mit mir zu tun. Also dass es so wie so eine Distanz zum Schmerz gibt.
Die Methode der Hypnose wird ja nicht nur bei der Geburt angewandt, sondern ja auch in anderen medizinischen Bereichen ganz erfolgreich. Also ich glaube, wo es vielleicht ein bisschen bekannter schon ist, ist zum Beispiel in der Zahnmedizin, wo man mit Hypnose arbeitet, aber auch immer mehr in den Kliniken. Und man sieht eben, was du ja auch so schön beschreibst, dass Schmerz und Entspannung schlecht einhergehen können. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären?
Naja, es gibt das sogenannte Angst-Verkrampfungs-Schmerz-Syndrom. Das hat Anfang des 20. Jahrhunderts ein britischer Gynäkologe herausgefunden. Dr. Grantley Dick Reed heißt er. Und darauf basiert auch so ein bisschen dieses klassische Hypnobirthing. Also daher wusste ich das dann, dass es eben da so einen Zusammenhang gibt zwischen Angst und Verkrampfung sozusagen und Schmerz. Und man kann sich das so erklären, dass bei Angst unser Hirnstamm reagiert, also der älteste Teil unseres Gehirns, ähnlich wie ja zur Steinzeit, in der Steinzeit, wo halt wirklich wir eigentlich bei Angst nur Flucht oder Verteidigung oder Erstarrung kannten, also weil meistens dann irgendwie ein Angriff war oder so, sonst hätte es diesen Angstimpuls nicht gegeben. Und dieser Hirnstamm ist in der Lage, den Rest des Gehirns mehr oder weniger auszuschalten, also dass man dann auch nicht mehr so gut denken kann oder so, dafür aber sehr, sehr schnell reagieren kann. Das heißt, wir haben so eine hohe, schnelle Atmung, so eine Angstatmung, uns schlägt das Herz bis zum Hals. Das kennen wir bestimmt alle, wenn wir uns erschrocken haben. Und es wird eben auch aus allen Organen das Blut abgezogen und reingezogen in die Extremitäten, also in die Arme und Beine, um halt schnell reagieren zu können, um sich eben zu retten und aus dieser Gefahr herauszubegeben. Das bedeutet aber auch, dass natürlich aus der Gebärmutter auch Blut abgezogen wird, vor allem aus dem Muttermund, den brauchen wir nicht, um zu fliehen oder zu kämpfen, und der wird dann hart und fest. Und das kann eben eine große Schmerzursache sein, denn irgendwann entscheidet der Körper, das Kind muss jetzt raus, obwohl wir in einer angstvollen Situation sind, also in einer potenziellen Gefahrensituation. Weil Angst vor der Geburt oder Angst vor dem Geburtsschmerz ist natürlich total fatal, weil wir in so einen Teufelskreis reinkommen. Ne? Und irgendwann entscheidet der Körper, gut, das Kind muss raus, und die Längsmuskeln der Gebärmutter pressen das Kind raus gegen einen Muttermund, der total hart ist und nicht durchblutet oder nicht gut durchblutet. Und das sind dann eben ganz fürchterliche Schmerzen, die da entstehen können. Und durch die Entspannung, also wenn ich aktiv in die Entspannung gehe, also dass ich sage, ich gehe in diesen ganz hypnotischen, tief entspannten Trance-Zustand, dann komme ich aus diesem Angstzyklus raus. Also das ist sozusagen der Trick. Es sind dann alle andere Hormone aktiv und so weiter. Und dann kann sich der Körper auch wieder öffnen. Es wird alles wieder gut durchblutet. Und dadurch kann dann diese Schmerzursache sozusagen genommen werden. Aber es gibt unterschiedliche Schmerzursachen bei der Geburt. Das ist ziemlich komplex. Aber es ist so ein großer Punkt, wie ganz fürchterliche Schmerzen entstehen können.
Eine Ursache ist ja sicher auch so ein bisschen der Ruf der Geburt in unserer Gesellschaft, oder? Also ich habe das auch gemerkt, als ich schwanger gewesen bin, dass ich mit leider vielen negativen Geburtsgeschichten konfrontiert worden bin, auch ganz ungefragt. Und man hat dann so das Gefühl, okay, ich muss da irgendwie durch oder es gehört jetzt dazu und jetzt muss ich ganz stark sein. Aber es wird auf jeden Fall irgendwie schrecklich werden. Und da geht man ja dann schon quasi mit so einem Mindset in die Geburt, wo man schon von sich aus irgendwie so angstvoll ist. Woher kommt das eigentlich, dass die Geburt so einen schlechten Ruf hat?
Ich glaube, das ist wirklich so in den letzten vielen hundert Jahren entstanden. Also ich glaube, dass da wirklich auch die Kirche einen großen Beitrag zu geleistet hat. Ich glaube, dass es auch so eine Frauenfeindlichkeit war, also dass das auch mit dazu kam, dass die Kirchenväter vielleicht da auch einen Neid gespürt haben auf die Sexualität der Menschen, könnte ich mir vorstellen. Und dass es dann eben irgendwie hieß, die Leibesfrucht oder die Frau, die ja unter Schmerzen gebären soll, was in der Bibel steht, die ist ja eben Sünderin und das ist alles dreckig und überhaupt, also die Sexualität war ja nicht was jetzt im Mittelalter, sage ich mal, gefeiert wurde oder so. Da gab es andere Zeiten, wo es, glaube ich, ganz anders auch die Sexualität gefeiert wurde oder die Fruchtbarkeit der Frau. Und es gab dann eben im Mittelalter wirklich diese große Ablehnung. Und das dazu kommt natürlich auch eine sehr hohe Sterblichkeit, also sowohl eine Müttersterblichkeit als auch eine Kindersterblichkeit, dann die Verbrennung. der Hebammen als Hexen und so weiter. Also dieses ganze Drumherum, das hat uns, glaube ich, sehr, sehr stark geprägt. Und es hat ja auch in jüngerer Vergangenheit nicht aufgehört. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen in dem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von der Frau Dr. Haarer. Das ist aus im Dritten Reich entstanden, also wirklich im Auftrag von Hitler am Ende eigentlich. Und die Frau Dr. Haarer schreibt eben auch, das ist so schlimm, das zu lesen, die verweichlichte Mutter soll sich nicht so anstellen, so ungefähr, ne? Und durch diesen Schmerz durchgehen und das wird sie schon hinkriegen. Und so nur die Harten kommen in den Garten, kommt mir das so in den Kopf. Also ich habe das Gefühl, es ging ganz viel um Abhärtung, um wer ist hier die Härteste. Und wenn es stärker wehtut, dann hat man auch... Man soll sich halt nicht so anstellen und so irgendwie was wie so ein Stolz auch auf diese, dass man das aushält ohne Schmerzmittel und so weiter. Ne? Also es gibt da so ein ganz komisches, heroisches, merkwürdiges Mindset, was da noch aus Kriegszeiten eigentlich kommt, habe ich den Eindruck. Dieses Buch, das ist ja dann neu aufgelegt worden, noch in den 80er Jahren total verbreitet gewesen. Das hieß dann nicht mehr Die deutsche Mutter, sondern Die Mutter und ihr erstes Kind. Inhaltlich fast identisch. Und es ging eigentlich nur um Härte, ist auch interessant in Bezug auf Erziehung von Kindern. Also, dass es eben darum ging, kleine Soldaten zu erziehen, die dann eben auch wirklich mit 15 glücklich in den Krieg ziehen und sich da eben vor die Feinde werfen. Also das muss man halt auch wirklich so sehen, dass das auch tatsächlich der Grund war, warum sowas dann eben auch publiziert wurde. Ne? Es war halt wirklich das erklärte Ziel. Und ich glaube, wir haben halt leider so eine sehr, sehr lange Tradition. Und in früheren Zeiten, also würde jetzt so schätzen, Mittelalter oder so, war es einfach mit großen Ängsten verbunden, auch zu sterben. Und man wusste auch gar nicht, was passiert und so weiter. Aber man hat eben auch immer wieder Beobachtungen gemacht von Frauen, die davon noch nichts gehört haben, dass Geburt schmerzhaft sein soll. Und die haben auch damals schon sehr friedlich geboren, also ähnlich wie andere Säugetiere auch. Das finde ich ja interessant, dass Tiere diese Geburtsschmerzen eigentlich nicht haben, außer sie sind in Gefangenschaft und fühlen sich nicht wohl oder fühlen sich angegriffen oder werden sogar angegriffen, dann schreien die auch. Aber sonst sind die Tiergeburten eigentlich sehr, sehr friedlich und sehr ruhig. Das finde ich auch sehr interessant. Also die eben quasi den Verstand nicht haben, der schon sagt, oh Gott, das wird furchtbar.
Genau, das finde ich auch so einen interessanten Vergleich. Und das habe ich auch quasi in deinem Kurs gelernt und auch in dem Podcast immer wieder, dass das Tier ganz intuitiv sich einfach zurückzieht und seine Ruhe findet und versucht, bei sich zu bleiben. Und das ist natürlich jetzt in unserer Zeit gar nicht so einfach als gebärende Frau, gell? Dass man einfach sich einen Wohlfühlort schafft, ob der jetzt im Krankenhaus ist oder wo auch immer man gebären möchte, aber dass man eben auch darauf achtet, sich quasi zurückzuziehen. Und das passiert durch die Umstände halt oft leider genau das Gegenteil. Oder es ist schwerer, das zu tun.
Genau, also wir machen sozusagen genau das Gegenteil von dem, was unser Körper eigentlich möchte. Also unser Körper möchte den Rückzug und für unseren Körper fühlt sich das eigene Zuhause am sichersten an. Das ist sozusagen für unseren Körper der sichere Ort und für unseren Verstand halt nicht meistens. Also außer man hat eine Hausgeburt, aber es ist ein ganz geringer Prozentsatz, die eine Hausgeburt planen. Die meisten gehen ja ins Krankenhaus. Und man macht also zu einem Zeitpunkt, wo der Körper sagt, auf keinen Fall darfst du dich aus der geschützenden Höhle herausbegeben, weil das früher potenziell lebensgefährlich war, also wieder ne, vor unserer Zivilisation und so weiter, wo diese älteren Hirnteile entstanden sind. Der Körper versucht also, uns irgendwie zur Raison zu rufen und dazu zu bringen, dass wir zu Hause bleiben, während wir ins Krankenhaus fahren. Aber das Gute ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir uns einen Ort vorstellen oder ob wir wirklich an einem Ort sind. Und da spreche ich eben in meinem Podcast immer gern vom inneren und äußeren Raum. Das heißt, der äußere Raum ist der wirklich real existierende Raum und der innere Raum ist ein Raum, den ich mir vorstelle, wo ich die Augen geschlossen habe, also sozusagen ein Ort, in dem ich eben in tiefer Entspannung sein kann und dann ist eben auch quasi innerlich kein Ortswechsel da, sondern ich bleibe innerlich immer am gleichen Ort und dadurch kann ich eben so einen Ortswechsel auch besser machen. Aber die Einflüsse, klar, also es gibt viele, viele Störfaktoren, das darf man nicht unterschätzen. Also natürlich gibt es Geräusche in der Klinik, Gerüche in der Klinik. Darauf bereite ich auch, wie du ja weißt, meine Teilnehmerinnen auch gut vor. Also dass man eben vorher in dieser tiefen Entspannung schon sich vorstellt, dass da eben Geräusche, Gerüche kommen, die anders sind als zu Hause, die dazugehören und die willkommen sind. Aber man kann nicht alles, man kann sozusagen nicht alles vorbereiten, was kommen könnte. Und natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es da eben auch Frauen gibt, die es generell schwerer haben als andere, zum Beispiel Frauen, die schon eine negative Geburtserfahrung gemacht haben. Da ist es wichtig, das eben auch wirklich aufzuarbeiten, wirklich loszulassen, bereit zu sein für eine neue Erfahrung. Aber auch Hebammen, auch Kinderärztinnen, auch Gynäkologinnen, also alle, die schon viele auch nicht gut verlaufene Geburten erlebt haben, durch ihre Ausbildung allein, aber dann auch durch ihren Beruf, haben es eben besonders schwer, nicht in die Angst zu fallen. Also nicht in, ja, nicht sind, also auch wenn man eine traumatische Geburt nur begleitet, in Anführungszeichen nur, hat es auch viele Frauen oder viele Menschen traumatisierende Wirkung. Also das heißt, es gibt dann auch so Mini-Traumata, also auch bei geburtsbegleitendem Personal zum Beispiel, durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben, wo Geburten schiefgelaufen sind, weil das gibt es ja auch, dass es eben nicht immer positiv verläuft, obwohl es eigentlich von der Natur aus meistens positiv verläuft. Eigentlich macht unser Körper das in der Regel sehr, sehr gut. Aber das fällt mir schon auf, dass gerade die professionellen Geburtsbegleiter das schwer haben, wenn sie dann selber die erste Geburt haben, dass nicht diese Sachen hochkommen und dann doch Angst machen auch.
Ja, also das war für mich zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich nicht nur einen normalen Geburtsvorbereitungskurs machen wollte, sondern warum ich mich dann auch zu dir gewandt habe, weil ich eben natürlich auch schon viel erlebt hatte und von mir ein bisschen wusste, dass es für mich wahrscheinlich schwer sein wird, einfach in mein Gefühl reinzugehen und nicht die ganze Zeit meinen Kopf mitrattern zu lassen. Und jetzt hatten wir gerade auch so das Thema so sicherer Raum. Also für mich war zum Beispiel eine Voraussetzung, um mich wohl zu fühlen oder um zu vertrauen, war im Krankenhaus zu sein, was bei einer anderen Frau vielleicht anders ist. Aber für mich war einfach dieses Setting Krankenhaus was mir persönlich ein Wohlbefinden gemacht hat, wo ich wusste, okay, da bin ich für mein Verständnis gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz ist man auch im Krankenhaus im Kopf quasi alleine. Also da war ich dann wirklich sehr froh, dass ich ein bisschen wusste, was ich quasi zu tun habe oder wie ich mit mir umgehen kann. Und da hat mir das sehr geholfen. Und deswegen würde ich voll gerne ansprechen, wie hilfst du, also wie funktioniert die Vorbereitung? Ich habe das jetzt bei dir schon gemacht, aber wie funktioniert deine Vorbereitung der Frauen auf die Geburt? Was lernen sie in deinem Kurs?
Also ich glaube, das Wichtigste, was sie lernen, ist, dass sie in einen Zustand gehen, ganz absichtlich, den wir eigentlich schon kennen und der unabsichtlich passiert. Wir kennen den Zustand vom Aufwachen zum Beispiel oder vom Einschlafen. Das ist so ein Zustand zwischen Schlaf und Wach. Wir kennen den Zustand aber auch, wenn wir zum Beispiel Auto fahren und plötzlich denken, huch, ich bin ja schon da, weil es eine Strecke ist, die wir gut kennen und einfach so mit den Gedanken woanders waren, dass wir gar nicht gemerkt haben und wie automatisiert irgendwo gefahren sind oder plötzlich eine Stunde auch einfach vergangen ist und wir gar nicht gemerkt haben, dass die Stunde vergangen ist. Oder auch ein ganz tolles Beispiel, finde ich, ist, wenn wir im Kino sitzen, da wird künstlich ein Trancezustand hergestellt, ohne dass uns das bewusst ist. Also es wird alles dunkel gemacht, es ist nur noch der Fokus auf die Leinwand. Und natürlich könnten wir, und das kennt bestimmt auch jeder, dass man verliebt im Kino saß, nichts vom Film mitbekommen hat, sondern nur so, oh, berühren sich gleich unsere Hände oder nicht und so. Das heißt, dann ist man nicht in diesem Trancezustand, sondern man bleibt im Hier und Jetzt, obwohl man eigentlich auf diese Kinoleinwand guckt. Aber wenn wir jetzt gerade nicht fürchterlich verliebt sind oder große Sorgen haben und uns deswegen nicht einlassen können auf einen Film, werden wir von dem Film so hineingezogen in diese Geschichte, dass wir in einem Trancezustand sind. Und wenn uns der Film sehr berührt, dann weinen wir ja zum Beispiel auch oder wir müssen sehr lachen oder so. Wir haben wirklich diese Emotionen, als wäre das unsere Geschichte, die wir da gerade sehen, als wären wir Teil davon. Und wir gehen auch hinterher aus dem Kino raus und wenn es uns sehr berührt hat, also sagen wir, das hat uns sehr traurig gemacht oder angefasst, dann brauchen wir auch einen Moment, um wieder wach zu werden sozusagen. Also braucht es einen Moment, wollen wir noch was essen gehen? Ja, klar, oh, krasser Film, ja. Also man braucht so einen Moment, um sozusagen wieder aufzuwachen aus diesem Trance-Zustand, in dem man gerade war. Deswegen finde ich das eigentlich als Vergleich sehr, sehr gut. Wir kennen aber auch diesen Zustand zum Beispiel vom Sport und dieser Vergleich passt sehr, sehr gut zur Geburt. Also zum Beispiel, wenn wir einen Marathon laufen würden, würden wir mehr und mehr in diesen Trance-Zustand kommen. Es passiert aber automatisch, dass wir reinkommen. Irgendwann haben wir das Gefühl, wir fliegen, wir müssen gar nicht mehr aktiv laufen, sondern unser Körper läuft einfach. Auch da haben wir kein Zeitgefühl mehr zum Beispiel. Vielleicht hat uns vorher noch irgendwie das Knie wehgetan, plötzlich spüren wir davon nichts mehr. Also dieser ganz besondere Zustand. Und ich bringe den Frauen bei, mit der Zeit und mit der Übung mehr und mehr zu lernen, wie kann ich möglichst schnell in so einen Zustand kommen, in so einen tiefen Trance-Zustand, ganz absichtlich. Also im Idealfall in wenigen Sekunden, nämlich in einer Pause zwischen zwei Wehen, dass ich da schnell mich in diesen Zustand hineinbringen kann. Und natürlich ist das auch, hängt das zusammen mit ganz vielen Dingen, die das sozusagen abfedern und abpuffern können. Also zum Beispiel, dass man eben vorher schon sich vorstellt, dass eben bestimmte Geräusche kommen oder dass man, da gibt es auch eine Hypnose, bei der man lernt, wie kann ich in diesem Zustand mich bewegen, wie kann ich Stellungen wechseln, wie kann ich aufstehen und gehen und so weiter, wie kann ich auch was trinken vielleicht in diesem Zustand, dass man das alles vorher eben schon gut übt. Also bei meiner Methode ist es so, dass man wirklich sehr versucht, es gut zu üben.
Und das habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen. Man kann sich mit deiner Methode auch im Krankenhaus gewähren. Also du bereitest auch die Frauen auf eine Geburt im Krankenhaus vor, weil du eben versuchst, Geräusche und Gerüche und all das mit einfließen zu lassen.
Genau, also was mich halt so gestört hat bei vielen anderen mentalen Geburtsvorbereitungsprogrammen, ist halt, es gibt quasi eben nur die natürliche Geburt. Und wenn du keine Angst hast, wirst du das auch so machen und dann wird das alles ganz easy. Und das stimmt halt nicht. Also es gibt halt nicht immer nur die natürliche, einfache, tolle Geburt und das wird irgendwie easy, sondern es gibt einfach manchmal Umstände, die dazu führen, dass ein Kaiserschnitt die sicherere Variante ist oder überhaupt das Überleben sichern, also wirklich die Rettung sind. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir dann den Kaiserschnitt auch als Rettung wahrnehmen und nicht als, als Zerstörung unserer Traumgeburt. Und ich möchte die Frauen dann auch nicht allein lassen. Das heißt, die haben sich ja über viele Wochen, manchmal Monate vorbereitet mit meinem Programm, immer mit meiner Stimme im Ohr. Und das war immer sozusagen wie eine liebe Freundin, die da so im Ohr sitzt und einen so begleitet. Und dann möchte ich natürlich nicht, wenn es dann zu einem Kaiserschnitt kommt, die Frauen da im Stich lassen. Sondern dann gibt es eine Aufnahme, die heißt Vorbereitung auf einen Kaiserschnitt. Da gibt es dann auch einen Moment, wo die Frauen auch wirklich traurig sein dürfen, auch weinen dürfen. Und dann gehen wir aber gemeinsam eben den Schritt weiter. Hey, gleich hast du dein Baby und es ist so schön. Und geht wieder in die Vorfreude, um dann halt, wenn man möchte, im OP auch wieder eine Hypnose hören zu können, die eben durch den Kaiserschnitt durchbegleitet. Und das Tolle ist, dass die Frauen beschreiben, dass sie keine Anpassungsschwierigkeiten hatten. Also, dass die Kinder sehr positiv auch nach dem Kaiserschnitt waren, also dass es gut geglückt ist und dass auch die Frauen sofort ein Gefühl und ein Gespür für ihr Kind hatten. Das ist ja manchmal bei so einem Kaiserschnitt nicht der Fall. Also dass die Frauen das Gefühl haben, ist es überhaupt mein Kind? Also so befremdliche Gefühle. Und wenn man es aber so begleitet auf diese Weise, da geht das dann. Also da ist dann hat man gleich diese Muttergefühle normalerweise dann.
Ja, und das hat mir eben auch so gut gefallen, dass ich eben wusste, okay, egal was passiert, und ich war ja auch viel mit der Realität in meinem Krankenhaus konfrontiert, ich habe irgendwie eine Methode, damit umzugehen. Und wenn es eine PDA ist und wenn es ein Kaiserschnitt ist, ist es alles in Ordnung und wir schauen einfach mal, wie es läuft und du lässt es so ein bisschen ergebnisoffen und man fühlt sich irgendwie gewappnet. Das hat mir sehr gut gefallen und du hast es gerade schon erwähnt, es gibt ja das sogenannte Hypnobirthing und wollte jetzt auch nochmal hervorheben, dass sich deine Methode ja schon davon unterscheidet oder dass du die Frauen anders vorbereitest. Kannst du das nochmal erklären, was da so der Unterschied ist?
Also ich möchte da ganz ehrlich sein, dass Hypnobirthing für mich eine totale Inspiration war. Ich habe das Buch gelesen, ich habe mich da auch coachen lassen, aber ich habe gemerkt, das geht leichter. Also Hypnobirthing hat viele unterschiedliche Wege, in diesen hypnotischen Trance-Zustand zu gehen, und ich habe den Eindruck, keiner wird richtig wirklich trainiert, also ganz handfest geübt und trainiert. Auch da muss ich aber sagen, oder ist es mir wichtig zu sagen, dass es da auch wieder ankommt auf die Kursleiterin. Also es ist dann auch wieder von Leiterin zu Kursleiterin wieder unterschiedlich. Manche haben dann eben selber das auch noch weiterentwickelt. Ich finde aber das wichtig eigentlich, dass ein so großer Konzern wie Hypnobirthing eine eigene gute Methode entwickelt, die einfach auch so weitergegeben werden kann. Denn wenn man Hypnobirthing ganz pur weitergibt und sich nicht weitergebildet hat und selber Hypnotherapeutin ist oder dann auch seine eigene Methode sozusagen draufsetzt, ist es meiner Meinung nach verwirrend und mangelhaft. Also einfach in der Umsetzung, in der praktischen Umsetzung, was lerne ich hier eigentlich wirklich wie, finde ich es absolut mangelhaft. Mit diesen Einschränkungen, wohl bemerkt. Also es ist nicht überall Hypnobirthing drin, wo Hypnobirthing draufsteht, Gott sei Dank. Also es gibt da auch viele Kolleginnen, die tolle Arbeit machen, aber unter dem Deckmantel Hypnobirthing, und wo man dann einfach auch nicht weiß, was kriege ich für eine Qualität am Ende. Ne? Also wenn man da aber eine gute Empfehlung zum Beispiel hat, kann man da, denke ich, auch darauf vertrauen, dass es dann eine andere Arbeit ist. Was ich aber ganz schwierig finde bei Hypnobirthing ist, dass schnell eine Aversion gegen das geburtsbegleitende Personal entwickelt wird von den Frauen. Also das Gefühl, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann gehe ich in ein feindliches Gebiet, die wollen mir alle was Böses, die wollen einen Dammschnitt machen, die wollen dies machen und jenes machen und ich muss mich verteidigen, damit das alles nicht passiert. Das macht erstens ein ganz, ganz blödes Klima für die Hebammen, die großartige Arbeit leisten, auch in der Klinik. Klar, da gibt es auch Hebammen, die nicht toll sind. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Gibt es in jedem Beruf. Aber in der Regel sind das wirklich ganz, ganz tolle Frauen, die wunderbare Arbeit machen. Wenn da jemand dann ihnen entgegenkommt mit so einer Liste von so hätten wir es gerne und auch so einer Haltung, so einer Energie sozusagen, dann macht das eine ganz schlechte Stimmung. Und was ich fast noch oder mindestens genauso wichtig finde oder noch wichtiger für die Frau selber ist, die Frau selber fühlt sich im feindlichen Gebiet. Und ich habe ja schon gesagt vorhin, was das macht. Also wenn in dem Moment, wo ich mich im feindlichen Gebiet fühle und das Gefühl habe, ich muss mich hier verteidigen vor irgendwelchen übergriffigen Hebammen und Ärzten, in dem Moment ziehe ich das Blut aus meinem Muttermund raus. Sozusagen, ich gehe in diese Angst rein, weil das ist einfach unser Verteidigungsmechanismus, ist die Angst, also die, wie anders kann man sich nicht schützen sozusagen. Und damit habe ich dann eben auch wieder die Gefahr, dass dieses Angstverkrampfungsschmerzsyndrom, von dem ich am Anfang gesprochen habe, eben wirkt. Das heißt, die Geburten mit dem klassischen Hypnobirthing, wo auch so eine Aversion aufgebaut wird, Da besteht die Gefahr, dass es in der Klinik selten funktioniert. Bei einer Hausgeburt manchmal, also trotz, sage ich mal, mangelhafter Vorbereitung, haben die Frauen manchmal da ein gutes Gespür für sich selber und können selbst in diesen Zustand gehen. Aber außer der Hausgeburt oder außerhalb der Geburtshausgeburt vielleicht auch noch, also im Klinikkontext ist es nahezu unmöglich, außer man ist wirklich sehr gut vorgebildet und hat einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für sich selbst und kann das gut trennen und findet da nochmal eine gute Möglichkeit für sich. Wie gesagt, es gibt aber auch andere Hypnobirthing-Kursleiterinnen, ne, die dann eben ihr eigenes machen, die vielleicht auch selber Hebammen sind, zum Beispiel Hypnotherapeuten sind und die eben auch genau diesen Mangel sozusagen sehen und den auch in ihren Kursen beheben. Von daher muss man da wirklich individuell gucken.
Mhm. Ja, ich kann das auch nochmal so bestätigen. Also auch in der Kindermedizin ist es manchmal als Arzt oder als dann auch verantwortungsvolle Person, die einfach ein Kind begleiten muss, eine Frau begleiten muss, wie auch immer, schwierig, wenn man das Gefühl hat, da kommt jemand mit so einer Kontra-Einstellung zu einem und hat eine ganz genaue Vorstellung, wie jetzt mein Teil des Berufs funktioniert. Und das ist dann manchmal schwer zusammenzubringen. Und mir war das jetzt auch so wichtig in deinem Kurs, dass du immer wieder aufgreifst, okay, wie kann ich dem Klinikpersonal erklären, was für mich wichtig ist und trotzdem Also einfach sympathisch bleiben und offen bleiben gegenüber eventuell medizinischen Maßnahmen, die dann vielleicht auch nötig sind. Und genau, weil ich kenne das dann auch, das ist dann manchmal so ein selbstverstärkender Effekt. Also da ist dann meinetwegen der wütende Papa in der Notaufnahme und hat eine genaue Vorstellung, wie muss das jetzt laufen bei meinem Kind? Und ich merke schon in mir, puh, ich muss so einen richtigen Widerwillen überwinden, da immer wieder reinzugehen, weil es auch für mich unangenehm ist. Und dann fühlt er sich aber auch wieder schlechter behandelt. Und da ist man dann oft in so einer Spirale. Und umso wichtiger ist es ja, wenn wir eigentlich alle das gleiche Ziel haben, nämlich eine schöne Geburt für die Frau in dem Fall und dann im gleichen Boot sozusagen sind. Und das machst du eben so möglich durch deine Methode.
Ja, das ist mir wirklich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es geht gar nicht anders. Und ich habe auch, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, auch eine gewisse Wut gegenüber Hypnobirthing entwickelt im Laufe der Zeit. Das ließ sich nicht so richtig vermeiden, weil ich das Gefühl habe, die Hypnose ist so ein wunderbarer Partner für die Geburt und ist ja auch in der Medizin, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel in der Zahnmedizin, aber auch wirklich bei OPs zum Teil ein Begleiter, der auch mittlerweile wirklich wissenschaftlich fundiert erwiesen wirkt. Also das heißt, da gibt es ganz tolle Studien und in vielen Unikliniken wird das auch schon angewendet bei Operationen zum Beispiel als Anästhetikum. Und Hypnobirthing mit dieser tollen Grundidee, also mit diesen wirklich tollen Grundlagen, macht aber eine Tür immer wieder zu. Also das heißt, ich muss immer wieder diese Tür wieder neu öffnen. Und das ist so schade, weil eigentlich ist dieses Prinzip so toll. Es ist sowas Wunderbares, was die Mary Mongan da damals sozusagen ein bisschen gesellschaftsfähiger gemacht hat. Entdeckt wurde es ja eben, wie gesagt, schon früher, aber sie hat das eben nochmal anders bekannt gemacht. Und das ist natürlich ein riesiger Wert, den sie da geschaffen hat. Und gleichzeitig macht sie immer eine Tür zu den Kliniken. Und 98% der Frauen in Deutschland gehen aber in eine Klinik. Die sind alle sozusagen ja, auf sich gestellt oder was sollen sie dann machen? Ne? Und das ist so schade, weil das, was ich jetzt eben in meiner Arbeit versuche, ist immer wieder diese Tür erneut aufzumachen und in Kontakt zu gehen, in Gespräche einzusteigen mit Hebammen, mit Ärzten. Es gelingt auch zum Glück wirklich gut, vor allem bei den Hebammen. Es gibt viele, viele Hebammen, die mich da auch total unterstützen. Das ist richtig toll. Ich merke immer bei den Ärzten, da brauche ich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, glaube ich, die sind da nicht ganz so offen und da braucht es dann immer noch mal ein bisschen mehr. Und ich denke, wenn da nicht immer vorher diese schlechte Erfahrung gemacht worden wäre über das Hypnobirthing, dann wären diese Türen gar nicht zu. Und das ist dann, also es erschwert sozusagen meine Arbeit, weil ich von Neuem zeigen muss, es funktioniert.
Ja, und man weiß ja auch, dass je entspannter die Frauen sind, desto weniger Schmerzmittel wird benötigt, desto geringer ist die Kaiserschnittrate und so weiter. Also eigentlich geht das ja alles Hand in Hand. Zum Thema Entspannung habe ich persönlich bei der Geburt schon auch meinen Mann gebraucht. Also das hat mir einfach sehr viel Sicherheit gegeben. Und jetzt haben wir ja die Situation mit dem Coronavirus und da handeln das ja die Kliniken so ein bisschen unterschiedlich. Soweit ich jetzt informiert bin, dürfen bei den meisten Kliniken die Männer mit zur Geburt. Es gibt, glaube ich, vereinzelte Kliniken, wo das nicht der Fall ist, aber die Männer dürfen nicht mehr mit zur Wöchnerinnenstation. Und auch bei der Geburt gibt es, glaube ich, unterschiedliche Vorgehensweisen. Also dass die Männer zum Teil nur zum Ende kommen dürfen und nicht die ganze Geburt begleiten. Wie unterstützt du da jetzt die Frauen oder was rätst du den Frauen, die jetzt in dieser Situation sind und vielleicht ja auch noch ein bisschen länger bleiben werden?
Ja, also ich habe dafür auch eine Aufnahme gemacht. Das hast du ja auch schon gesehen. Es gibt bei mir so einen Audiobereich mit wirklich ganz vielen Aufnahmen für die unterschiedlichen Situationen. Immer mit dem gleichen Weg hinein in die Hypnose und wieder heraus. Also das heißt, das Training ist immer sozusagen das Gleiche und auf der Ebene der Hypnose werden unterschiedliche Informationen sozusagen gegeben, die dann vom Unbewussten aufgenommen werden können. Und da gibt es eben auch eine speziell für die Corona-Zeit, also wo es speziell nochmal darum geht, sich ganz und gar auf sich zu besinnen, ganz und gar sich klar zu machen, dass jede Frau ihr Baby alleine bekommt, außer bei einem Kaiserschnitt oder einer Saugglockengeburt oder so, da gibt es dann wirklich Hilfe von außen, aber ansonsten bekommt jede Frau bei einer natürlichen Geburt ihr Kind am Ende alleine. Und ich vergleiche das sehr gerne mit anderen Dingen, die wir alleine tun, zum Beispiel atmen, essen, schlafen. Natürlich kann man gefüttert werden, natürlich kann man eine Schlaftablette nehmen, aber besser ist es, man macht es alleine, das ist angenehmer. So. Und so ist es eben bei der Geburt auch, also dass ich wirklich die Frauen nochmal bestärke und sage, ihr schafft es alleine, seid ganz verbunden mit euch, mit eurem Körper und mit eurem Kind. Und je mehr ihr das seid, desto angenehmer wird auch die Geburt. Also das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, je mehr die Frauen wirklich ganz bei sich geblieben sind und eigentlich gar nicht mehr richtig wahrgenommen haben, wer ist eigentlich hier gerade im Raum oder auch nicht, desto schöner war auch die Geburtserfahrung. Und da bestärke ich sozusagen. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die man ja auch selber gemacht hat. Also wie du auch sagst, letztendlich muss man es alleine tun. Natürlich ist es immer schöner, wenn der Mann irgendwie noch dabei sein kann, aber es sind einfach, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und da denke ich auch wieder, ist es das Beste, sich einfach darauf vorzubereiten und zu versuchen, alles zu tun, um eben nicht in diese Angst zu kommen. Und da unterstützt du ganz kräftig.
Ja, also ich bemühe mich sehr, es gibt ja auch Podcast-Folgen dazu, wo ich es nochmal genauer erkläre, und ich mache auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit bei Instagram immer so eine Meditation, wo alle einfach mitmachen können, die wollen, ob schwanger oder nicht schwanger, ganz egal, immer von montags bis freitags um 10 Uhr, wo dann eben auch am Ende nochmal Fragen gestellt werden können, und das war eben mir auch besonders wichtig, also ein bisschen so eine Entspannung reinzubringen in diesen Corona-Stress-Alltag und auch vielleicht Verunsicherungen, und dass man eben auch die Möglichkeit hat, wirklich direkt mit mir dann nach der Meditation auch zu sprechen, Fragen zu klären, Unsicherheiten. Und wenn man, ich habe halt auch einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, die ich da fast immer empfehle, wenn Frauen große Angst haben, zum Beispiel davor, alleine zu sein oder so. Das ist die Podcast-Folge 25, weil es da eben wirklich darum geht, das Gefühl der Angst zu verändern. Und dann wieder eben auch ins Vertrauen zu kommen, dass mein Körper und ich, dass wir das gut zusammen schaffen können.
Ich verlinke das dann natürlich alles in den Shownotes, dass die Zuhörerinnen das auch finden können. Jetzt sage ich ja vielen Dank, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich kann das wirklich total empfehlen. Ich bin total froh, dass ich mich damals, als ich dich in der Schwangerschaft quasi dabei hatte, du hast quasi meine ganze Schwangerschaft begleitet, und ich habe das auch schon ganz vielen Freunden jetzt empfohlen, weil das für mich ganz wertvoll war, ganz egal, wie das dann auch immer läuft. Aber ich bin so froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, und ja, hoffe, dass ich damit das jetzt hier noch ein bisschen weiter verbreiten kann. Und genau, und sag danke für deine Zeit.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Nicola.
So, jetzt hoffe ich, dass dir die heutige Folge Geburt in Hypnose und das Interview mit Christine Graf genauso gut gefallen hat wie mir. Ja, schau gerne vorbei, lass mir eine Bewertung, einen Kommentar da bei Instagram. Du kannst mir auch da Themenvorschläge schreiben oder allgemein mir Input geben. Und ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir, dass du mich weiterempfiehlst. Ich bekomme immer wieder jetzt neue Abonnenten, die mir schreiben, sie kommen auf Empfehlungen, was mich besonders freut. Und damit ich noch besser gefunden werden kann für andere Mamas, die Podcasts suchen rund um Kindergesundheit, lass mir doch eine Bewertung da bei iTunes, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Jetzt sage ich vielen Dank, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.